Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute gibt es einen weiteren Podcast zu Lebenswege, wie Auslandsaufenthalte, Auslandsjahre einen Lebensweg gestalten können. Wir möchten diese Kategorie ausbauen, weil sich hartnäckig immer noch die Meinung in Deutschland hält, bist du gut in der Schule, hast du gute Zensuren, hast du gute Abschlüsse, stehen dir alle Karrieretüren offen. Unsere Unternehmer, die am Tisch sitzen und jetzt alle ihre Kinder ins Ausland schicken, weil die sagen, die Schulbildung ist für die Zukunft nicht mehr ausgelegt, sagen wir etwas anderes. Zensuren verlieren an Bedeutung, die werden sich noch angeschaut, aber die sagen, wer ein Auslandsjahr hat, wird eingeladen, weil den machen wir passend. Durch KI wird sich so und so sehr viel verändern. Und dann wird geschaut, wie man den passend machen kann. Wer im Ausland war, hat interkulturelle Kompetenzen, kommt mit allen Kulturen klar, ist vor allen Dingen belastbar, was man ja heutzutage von vielen Schülern nicht mehr behaupten kann. Die sind gepudert und gezuckert, gehen die durchs Leben und nach der 12. Klasse wissen sie, wer sie sind. Ein Auslandsjahr ermöglicht dir, da dich niemand kennt, in Ruhe mal über dich nachzudenken. Und ich bin der hundertprozentigen Meinung, wenn du im Ausland warst, ein ganzes Jahr oder mehrmals, dass du auf alle Fälle die Möglichkeit hast, dein Leben selbst zu gestalten. Die meisten, auch deutschen Erwachsenen, laufen fremdbestimmt durchs Leben, deshalb sind so viele unzufrieden. Um dieser ganzen Sache mal Authentizität zu verleihen, habe ich mir die wunderbare Franzi eingeladen. Ich werde mir jetzt größeren Kommentar sparen. Franzi war ja schon oft zu hören in unserem Podcast. Eine wunderbare junge Frau. Aber da wir heute mal ihren Lebensweg skizzieren, beziehungsweise sie uns, verzichte ich mal auf eine große Einleitung. Franzi, du wurdest geboren.
Hallo erstmal. Es freut mich, dass ich wieder da bin. Genau, ich wurde am 3. November 1994 geboren. Das heißt, ich werde dieses Jahr 30 und habe doch das eine oder andere in meinem Leben schon erleben dürfen. Und dafür bin ich heute da.
Wahnsinn, wir überspringen mal ein paar Jahre. Ja. Wir beginnen damit, du hast die Schule verlassen. Hattest du Oberschule, Gymnasium gemacht?
Ich habe Gymnasium gemacht, genau.
Du hast Gymnasium gemacht, fangen wir mal damit an. Wir haben ja die Zwölftklässler, die meisten, die dann ein Auslandsjahr machen, sitzen bei mir, wissen nicht, was sie studieren sollen. Teilweise wissen sie nicht, wer sie sind. Sie haben oftmals, und das, obwohl seit der 3. Klasse Englisch, haben sie Angst vorm Englisch sprechen, vorm freien Sprechen, Leute anzusprechen, auf Leute zuzugehen. Wie war bei dir die Situation nach der 12. Klasse? War es ähnlich? Wusstest du schon ganz genau, was du bis zu deinem 30. Geburtstag alles machen wirst?
Auf gar keinen Fall. Also ich hatte einen ganz, ganz anderen Plan. Ich hatte eigentlich, man muss dazu sagen, ich hatte wenig Plan. Hintergrund vielleicht so ein bisschen, meine Eltern oder meine Familie ist sehr Akademiker, sehr arztgeprägt, Apotheker. Um das zu studieren, braucht man natürlich einen gewissen Notendurchschnitt, den ich nicht hatte, weil ich mich sehr, sehr schwer getan habe. Ich bin sprachlich sehr begabt. Ich lerne aktuell Hindi, also ne, das ist ich liebe Sprachen, mich fasziniert das. Was natürlich schwierig war, weil ich wurde im Gymnasium so ein bisschen in die mathematische Reihe sozusagen gezwungen, weil ich Latein am Anfang hatte und ich dachte, mit Latein lege ich die Basis für Französisch, für Spanisch. Und meine Schule hat sich dann aber dazu entschieden, für alle, die Latein als erstes genommen haben, die müssen Chemie nehmen und Physik. Und das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, weil ich damit einfach nichts anfangen konnte. Also absolut nicht. Und das hat wirklich, ja, ich habe es halt auch nicht mehr so ernst genommen, weil ich mir dachte, ich kann es nicht, ich schaffe es sowieso nicht und was soll das? Und habe dann mit einem, also ich muss sagen, für mich faszinierend, 2,5 Abitur abgeschlossen, was mir natürlich aber sehr viele Türen einfach versperrt hat, leider. Und deswegen war meine Idee, irgendwie was in die soziale Richtung zu machen, weil ich sowieso recht sozial geprägt war und meine beste Freundin wollte soziale Arbeit studieren damals und dachte ich mir, ach ja, ach, dann mache ich das doch mit ihr. Und dann haben wir uns beide dazu entschlossen, aber nach dem Abitur noch ins Ausland zu gehen. Sie ist als Au-pair nach New York. Ich bin mit Voyas, mit Praktikawelten damals für ein halbes Jahr nach Guatemala gezogen und habe da Spanisch gelernt, weil ich es in der Schule nie durfte oder nie konnte. Und habe dann da sozusagen auch in einem Heim für unterernährte Kinder mitgearbeitet. Die waren unterernährt, weil, also nicht, weil sie verlassen worden sind, sondern weil sie einfach nicht gegessen haben, also eine Essstörung haben. Die Eltern waren da immer präsent, also wirklich sehr, sehr, also nicht so ein Waisenhaus oder keine Ahnung. Und ja, und dieses halbe Jahr hat dann alles verändert sozusagen. ja, aber das war so mein ursprünglicher Plan, war wirklich soziale Arbeit, weil es meine beste Freundin auch macht.
Vielleicht dazu mal was, weil du sagst, das 2,5 hat mir Türen versperrt. Das ist erstmal die Situation, die du in Deutschland hast.
Genau.
Weil du bist erstmal abgestempelt, 2,5. Meine Jungs hatten 2,6 und 3,0 mit ihrem Abitur. Und dann hieß es auch, weil ich hatte das Beste aus der Scheidung gekriegt, sind bei mir aufgewachsen. Und da kamen natürlich solche Sprüche, wäre eine Mutter dabei gewesen, wäre alles besser gewesen. Weil für mich war es wichtig, dass sie mal durchs Leben kommen, dass sie einen Nebenjob haben, viermal die Woche Fußballtraining,
Ja.
Aufgaben im Haushalt. Ich war kein Hotelpapa. Es ist auch erschreckend, liebe Zuhörer, denken Sie jetzt auch mal nach, wenn Sie Eltern sind, erschreckend für mich, dass die Schüler so gut wie keine Aufgaben mehr im Haushalt haben. Wenn sie welche bekommen, machen sie die sehr zeitverzögert.
Ja.
Damit kann ich leben. Aber die haben fast keine Aufgaben mehr, weil alles die Eltern erledigen.
Ja.
Und ich habe mich mal mit einem Psychologen unterhalten, darunter leiden auch die Unternehmer, dass sie sagen, es wird von Jahr zu Jahr grauenhafter und schwieriger, junge Berufseinsteiger ins Team zu integrieren. Und da hat er zu mir gesagt, ab der ersten Klasse, weil eben gesagt wird, durch die Medien, durch Schule, Lehrer, wenn dein Kind gut in der Schule ist, stehen mal alle Karrieretüren offen und dann räumt ihr eben alle Steine und Probleme aus dem Weg, ab der ersten Klasse.
Ja.
Und da sagte er, dann wird ab der ersten Klasse alle Steine, Probleme werden aus dem Weg geräumt. Das Kind soll gut in der Schule sein, bekomme ich Anerkennung von der Verwandtschaft. Was ein klasse, schlaues Kind, da freut man sich. Und wenn das Kind mit 18, 19 oder 17 die Schule verlässt, hat es den Stand als Problemlöser eines Siebenjährigen. Und das sind die Probleme. Und deshalb
Ja.
ist eben auch dieses Auslandsjahr so wichtig, weil die Unternehmer sagen, was nützt mir jemand, der 1,1 hat, 1,5 und der nicht jeden Tag sagen muss, welche Seite er soll aufschlagen. Und wo Eltern, die in der Beratung sind, Lehrer sind, die bestätigen mir das indirekt. Schüler zwischen 2 und 3 haben viel mehr Empathie Menschen gegenüber und meistern oftmals ihr Leben
Ja.
besser. Ich hatte jetzt eine Beratung, da frage ich die Schülerin, was hast du denn für einen Durchschnitt? Und da meinte die 1,37. Da habe ich gesagt, Periode, hat die mich groß angeguckt. Ich habe gesagt, aha, aber das wird noch besser. Ich meine,
Oh.
warum? Die
Ja.
steht doch permanent unter Druck, egal ob die später in der Firma ist. Sie will immer das Bestmöglichste. Und wenn du
Nicht
so ein Auslandsjahr hast,
will
gerade auch
vielleicht,
so ein
ja.
Highschool-Jahr oder wie du gemacht hast, dann merkst du ja auch, dort investiere ich mal mehr Kraft oder ein bisschen weniger. Du musst dann ja auf jedem Gebiet die Tollste sein. So, und wenn du für dich entschieden hast, aber das zeichnet dich allerdings frühzeitig schon als Persönlichkeit aus, wenn du hast eben gesagt, okay, ich habe mitgekriegt, Chemie liegt mir nicht, lasse ich. Das ist ja schon mal eine wunderbare Entscheidung. Eltern können damit nicht leben, aber ich finde das
Ja.
wunderbar, wenn man das für sich entscheidet. Und deshalb ist eben dann dieses Auslandsjahr so wichtig. Im Nachhinein war das ein richtiger Schritt. Wie beurteilst du das, ins Ausland zu gehen nach der 12.?
Der beste Schritt, den ich je gemacht habe, wirklich. Weil ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht, ich wäre im Bereich soziale Arbeit nicht glücklich geworden, glaube ich. Also ich kann natürlich nur spekulieren, weil ich es nie probiert habe, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Vielleicht auch der Hintergrund, was interessant ist, warum ich dann wirklich gesagt habe, ich mache es nicht und bin dann auf eine andere Schiene, in die Tourismusschiene gegangen, ist, weil ich durch das halbe Jahr in Guatemala auch einfach in der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, sehr viel einfach erlebt habe und sehr viel gesehen habe, sehr viel Leid, sehr viel Freude. Also ich habe sehr viele Emotionen durchlebt, die ich natürlich auch, wenn man dann 5 Monate ist, einfach auch mitbekommt. Die Kids, also ich bin mit den Kids auch wirklich, ich habe also so gewesen, also ich war wirklich ganz, ganz eng mit den Kids und wir haben super viel gespielt, wir haben das Dach ausgebaut, also ich habe mich da auch wirklich sehr, sehr engagiert, habe dann für mich aber auch reflektiert, dass das Probleme sind, dass das wirklich ist, wo meine Hilfe gebraucht wird, dass das aber in Deutschland einfach nicht so ist, dass die Probleme in Deutschland dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich mit dem Problem in Deutschland nicht mehr identifizieren, weil ich einfach wirklich die Probleme gesehen habe, wie auf der Welt wirklich Probleme sind, und habe dann für mich beschlossen, dass ich das nicht guten Gewissens für mich einfach machen kann, weil ich die Probleme einfach für mich nicht mehr, mich damit nicht mehr identifiziere. Und ich glaube, das war für mich der beste Schritt, weil ich so einfach auch ganz, ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt habe und meinen Weg auch so gehen konnte, wie ich ihn jetzt gegangen bin. Und er hat mich einfach, ja, dorthin gebracht, wo ich glücklich bin. Und das soll doch eigentlich jedem passieren.
Du warst ein halbes Jahr in Guatemala.
Ich war ein halbes Jahr, genau.
Vielleicht sagst du mal zu unseren Zuhörern, weil, wie gesagt, die meisten sind ja über Medien informiert und denken, wir können jetzt die Völker, haben noch nie mit jemandem gesprochen, aber können sie in bestimmte Schubladen stecken. Sag uns doch mal, Guatemala, mir fällt jetzt nichts ein, wo vielleicht klischeehaft, wo man was verbindet. Aber sag uns doch mal was über die Menschen, wie die dort leben. Ich denke mal, der Lebensstandard ein anderer. Ich weiß, weltweit, gerade auch durch unsere Rückkehrer, weltweit haben Menschen Probleme. Aber was immer tief beeindruckt, die sind glücklich mit dem, was sie haben. Und vor allen Dingen, sie vergessen nicht zu leben.
Das
Was hier in
stimmt.
Deutschland momentan immer mehr auf der Strecke bleibt, deshalb auch die große Unzufriedenheit. Erzähl mal ganz
Ja.
einfach nur mal so von den Leben Guatemala und von den Menschen, dass wir auch mal ein bisschen was rüberbringen, weil, wie gesagt, du hast ein halbes Jahr gelebt, du kannst dir das erlauben, über die Menschen mal zu reden.
Das stimmt. Also tatsächlich, ich fange einmal kurz an, bevor ich überhaupt hingefahren bin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ naiv an die ganze Sache rangegangen. So mit 18 ist man irgendwie naiv. Meine Eltern haben mich absichtlich nicht darauf vorbereitet, was da passiert. Also meine Eltern sind sehr viel gereist, auch in Lateinamerika. Das war so deren Heimat oder zweite Heimat, urlaubstechnisch. Und haben mir halt gewisse Dinge absichtlich nicht gesagt, weil sie wissen wollten, wie ich da reagiere. Also so zum Beispiel, dass man das Klopapier nicht ins Klo schmeißt, sondern in den Mülleimer und so Zeug. Dass es mal sein kann, dass man kein Wasser hat. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel auch nicht wirklich mich auf die Leute eingestellt, auf das, was vor Ort passiert. Ich wusste, es ist irgendwie ein Brennpunktland. Habe dann mal angefangen, das Auswärtige Amt zu lesen, so auf dem Weg zum Flughafen gefühlt, also ein paar Tage vorher, und habe dann schnell wieder abgebrochen, weil hätte ich das vielleicht bei der Planung schon gemacht, das Auswärtige Amt zu lesen, wäre ich nicht gegangen. Weil da wirklich drin steht, dass das Land ist super gefährlich und Drogen und Gewalt und alles drum und dran passiert in diesem Land. Und meine Mama hat mich dann auch ein bisschen beruhigt, so, ne, weil sie kennt das, und ich soll jetzt erstmal hinfahren, und wenn es nicht ist, dann kann ich auch immer noch zurück, ist gar kein Problem, aber probieren muss ich's. Und habe dann aber, ich war total irgendwie irritiert die ersten 2 Wochen, dass es doch so einfach ist, irgendwie sich frei zu bewegen, also für die, die mich noch nicht gesehen haben oder nicht kennen. Ich bin blond, ich bin sehr weiß, ich habe blaue Augen, also ich bin das typische europäische Mädchen. Und das natürlich auffällt in Guatemala. Und ich war wirklich perplex, weil ich auch irgendwie dann Angst bekommen habe, hinzugehen. Aber nach 1, 2 Wochen war diese Angst, ich habe mich daran gar nicht mehr erinnert, weil es war wirklich, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich so offene Menschen kennengelernt, die auf einen zugehen, aber gar, also nicht auf einen zugehen und dich blöd anreden, sondern die gehen auf einen zu und sagen auf der Straße, grüßen auf der Straße ein und wollen wissen, wie es dir geht und wo du herkommst. Die sind total interessiert in der Kultur auch. Und ich habe in der Zeit wirklich so, so unglaublich tolle Bekanntschaften gemacht. Bis zum heutigen Tag habe ich einen meiner besten Freunde aus Guatemala, der gerade auch in München zu Besuch ist. Das ist wirklich, also das sind Verbindungen, die für immer bleiben. Und bin so froh, dass ich mich da nicht vom Auswärtigen Amt und von dem, was online steht, irritieren habe lassen, weil das Leben, wie du schon gesagt hast, die haben nicht viel, aber die sind unglaublich offen, unglaublich freundlich, die laden dich zum Essen ein, ich habe ganz viele Freunde, die einfach das Usus bei denen ist, wenn sie nicht aufessen, nehmen sie das mit und geben das Obdachlosen. Das ist der Usus bei ganz, ganz vielen, das bei uns in Deutschland nicht so ist, weil wir das entweder wegwerfen lassen oder selbst mitnehmen für uns, bevor wir es einfach mitnehmen und anderen Leuten geben. Und das ist, also es gibt so viele Sachen, die mich absolut begeistert haben, dass sie niemals ihren Lebenswillen verloren haben, auch wenn was gescheitert ist. Sie sind immer positiv durchs Leben gegangen. Und das ist wirklich, also ja, und das muss ich ehrlich sagen, vermisse ich sehr, sehr stark, oder habe ich sehr, sehr stark vermisst, wo ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin. Ich hatte eine sehr schwere Zeit. Als ich zurückgekommen bin, man sagt ja immer, der Reverse-Kulturschock ist noch viel schlimmer, und das stimmt tatsächlich, weil ich es gewohnt war, die Leute auf der Straße zu begrüßen. Ich war es gewohnt, dass man kurz plauscht. Ich war es gewohnt, dass man auch irgendwie was für die anderen tut. Ich war es gewohnt, dass man gut drauf ist, dass man sich nicht beklagt, dass man immer das Positive aus einer Situation zieht. Und das war dann in Deutschland irgendwie nicht mehr so. Und das hat mich sehr mitgenommen.
Ja, das zeigt aber auch wieder mal, das sage ich auch immer wieder, wir können so viel, weil ich kenne das auch von meinen Söhnen, gerade was du sagst mit dem Essen für Obdachlose.
Ja.
Wir können so viel von anderen Völkern lernen. Ich sage auch immer den Schülern, die demonstrieren auf der Straße, wollen die ganze Welt verändern und so weiter, dann sage ich, fangt da mal ganz klein an. Geht zur Stadt, fragt, wo können wir Bäume pflanzen oder wo können wir dieses und jenes machen. Die wollen alles machen. Im Grunde genommen machen die gar nichts. Die reden nur.
Vielleicht noch schlimmer sogar.
Ja. Ja, keine Arbeit und das sind Dinge, ja, aber das ist mal schön, wenn du das so erzählst.
Ja.
Der Kulturschock ist jetzt mal vorbei. Du hast noch ein paar Jahre bis zum heutigen Tag. Was hast du dann nach Guatemala gemacht, wo du dann wieder die Tür hast für deine Eltern geöffnet? Manche Eltern sagen ja, wenn dann ihr Kind zurückkommt, ach, wir würden uns mal freuen, wenn unser Kind früh die Hand hebt und Hallo sagt, weil die ganze Welt nicht mehr verstehen. Aber irgendwann kommt dann doch wieder der Alltag. Was hast du, wo du wieder gerade ausgucken konntest, gesagt hast, okay, ich liebe Deutschland. Was hast du dann gemacht?
Ich stand dann ja vor der Entscheidung, okay, ich habe Abitur. Mache ich das, was alle von mir verlangen und mache ein Studium? Weil das ist irgendwie so ein, du hast Abitur, also brauchst du ein Studium. Das ist so dieses nicht ausgesprochene Gesetz. Oder mache ich eine Ausbildung? Und ich habe dann mit meinen Eltern gesprochen und ich muss ehrlich sagen, ich bin bei allem, was ich durchgemacht habe, sehr, sehr dankbar für meine Eltern, weil obwohl sie eine Arztfamilie sind, meine Eltern haben mir immer von klein auf mitgegeben, nachdem sie mir gemerkt haben, ich kann kein Blut sehen, dass ich das mache, was mich glücklich macht und mich nicht irgendwie da reindrängen lasse, irgendwo was zu machen, was mir von mir verlangt wird. Und ich bin da sehr, sehr glücklich, weil meine Mama zum Schluss tatsächlich auch meine Traumausbildungsstätte rausgesucht hat, weil wir beide irgendwie gesucht haben, was für mich das Richtige ist. Und ich hatte dann auch mehrere Optionen, Reisebüro, Reiseveranstalter und bin dann zum Schluss in Münster gelandet. Das heißt, ich bin irgendwie, ich glaube, im April bin ich zurückgekommen und bin im Juni umgezogen nach Münster, von Bayern nach Münster. Das war für mich auch ein Riesenschritt. Ich glaube, größer als der nach Guatemala. Und habe dann eine Ausbildung als Tourismuskauffrau angefangen bei einem ganz speziellen Reiseveranstalter, der nur Lateinamerika macht. Und das war 3 Jahre lang und ich muss ehrlich sagen, das war die beste Zeit, die beste Ausbildung, die ich jemals hätte machen können, weil ich dadurch auch super viel gelernt habe. Ich habe natürlich kaufmännisch natürlich auch, aber auch menschlich, weil ich auch mit sehr vielen, also da waren auch sehr viele Lateinamerikaner angestellt. Meine zweite Mama, sage ich immer, war Ecuadorianerin. Die war etwa im Alter von meiner Mama und hat dort gearbeitet. Die hat mich total unter ihre Fittiche genommen. Wir waren auch mal zusammen im Urlaub dann mit ihrer Tochter. Also ich war wirklich Part von der Familie und das hat mir ganz, ganz viel gegeben, weil ich da so dieses lateinamerikanische Feeling, das ich irgendwie verloren hatte in Guatemala oder von Guatemala kommend, dass ich da wieder aufleben durfte. Und hatte dann natürlich durch die Ausbildung auch die Möglichkeit, die Welt zu entdecken, was man beim Studium nicht hat. Klar hast du das Erasmus, bla bla bla, aber ich durfte wirklich Farmtrips machen. Farmtrips im Tourismus, für alle, die es nicht kennen, sind sozusagen, man wird eingeladen von einem Land oder ähnliches und man darf sozusagen dann kostenlos das Land bereisen und man macht viele Hotelbesuche, viele Ausflüge, um danach es besser zu verkaufen. Und sie haben mich tatsächlich nach Belize geschickt, was sehr, sehr cool war. Und ich durfte dann sozusagen, alle meine Klassenkameradinnen und Kameraden, die waren irgendwie 3 Tage auf einer AIDA-Kreuzfahrt oder Flusskreuzfahrt und ich bin irgendwie 1,5 Wochen nach Belize geflogen. Da war natürlich der Neid groß, aber und da habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt und durfte das so ein bisschen wieder mitnehmen und habe auch da in Münster ganz viele lateinamerikanische Freunde kennengelernt, mehr als die Deutschen. Und man muss dazu sagen, das ist auch eine Sache, die, ne, wenn wir schon so über Privates reden, mein erster Schultag war der schlimmste Tag meines Lebens, würde ich mal behaupten, in Münster. Ich war aus Bayern, das heißt, ich habe mein Leben lang Bayerisch gesprochen, aus dem tiefsten Niederbayern. Bin dann nach Münster und habe mit 19 Jahren das erste Mal so wirklich Hochdeutsch gesprochen, was mich natürlich sehr viel Überwindung gekostet hat, weil ich mich irgendwie komisch gefühlt habe. Und die erste Reaktion von meinen Klassenkameradinnen inklusive Lehrkraft war, dass sie gelacht haben. Und dann saßst du da mit 19 und ich denke mir nur, was ist denn mit euch los? Hätte ich das direkt nach der Schule gemacht, ich habe zu meiner Mama gesagt, ich habe angerufen und habe gesagt, wenn die Arbeit nicht so geil wäre und die Leute, würde ich jetzt meine Sachen packen und nach Hause gehen. Und das war wirklich schlimm, weil ich mir dachte, sowas kann doch, es kann doch nicht sein, dass ich Leute, dass ich eine 19-Jährige, die sich bemüht, auslache, inklusive der Lehrkraft. Also da war wirklich für mich so, oha, Deutschland, danke. ja, aber ich habe es durchgezogen, war auch dann wirklich in Ordnung. Also hab dann auch gut mit den Leuten, bin ich klargekommen, auch mit der Lehrkraft. Sie mussten auch viel sich von mir anhören, weil ich auch eine sehr starke Persönlichkeit durch Guatemala geworden bin. Das heißt, ich habe mit Dingen nicht, ich habe hinter Dinge hinterfragt, was für die Leute teilweise nicht normal war. Ja, aber es war wirklich eine unglaublich lehrhafte Zeit für mich, was mich auch selbstbewusstseinstechnisch nochmal nach vorne gebracht hat, weil ich es einfach sein musste, weil ich sonst, glaube ich, untergegangen wäre. Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht.
Vielleicht ein paar Ergänzungen dazu, was du gerade sagtest, der
Ja.
erste Schultag. Es ist genauso auch beim Highschool-Jahr, beziehungsweise beim Auslandsjahr, was wir mit euch machen. Das ist auch immer so immens wichtig. Guck mal, du kommst in den Mitarbeiterkollektiv. Wenn dich der Chef einstellt, fragt er nicht, was möchtest du für ein Mitarbeiterkollektiv? Die werden dich
Ja.
oftmals austesten, vielleicht wirst du auch ein bisschen gemobbt. Und wenn du dann nicht, wie du gerade auch so schön sagtest, die Persönlichkeit hast, dann resignierst du.
Ja.
Das sehen die. Und dann wird
Hast du
dein Job in
verloren?
Spießrutenlauf. Du gehst früh mehr gern zur Arbeit. Und das sind eben alles, wo du die Basis mit so einem Auslandsjahr legst. Und als letztes noch, wir hatten eine, die hat ein Highschool-Jahr USA gemacht und die meinte immer, ich will Medizin studieren, ich wäre Ärztin. Und da habe ich gesagt, du bist keine Ärztin. Jetzt im Nachhinein, wir treffen uns heute Nachmittag, weil sie morgen nach Hamburg zieht, geht Anne jetzt in eine Privatschule und war auch immer im Ausland, hat dann noch mit euch Work and Travel Australien gemacht. Und was studiert sie jetzt? Sie wollte Ärztin werden. Dann hat sie mich mal gefragt, woher hast du das gewusst? Dann habe ich gesagt, ich habe Menschenkenntnis,
Ja.
mein Bauchgefühl. Und ich sage mal so, wenn man ein paar Jahre zusammenarbeitet, kennt man dich ja. Deshalb finde ich dich ja auch so sympathisch, weil du wirklich so bist, wie du redest. Und sie studiert jetzt interdisziplinär in Hamburg Jura, Wirtschaft, Sprachen, Politik. Und wenn sie wird fertig sein, stehen die Weltkonzerne
Ja.
Schlange. Weil dort an der Proterus Hochschule ist eine Erfolgsquote von 19%.
Ja.
Also sie hat es alles geschafft, ist angenommen worden. Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, nicht bloß das Highschool-Jahr zu machen, sondern auch nochmal nach der 12.
Ja.
ein Auslandsjahr zu machen, um wirklich zu reifen und dann für sich zu entscheiden, zumindest die Richtung. Ob das nun, ich sage mal so, gerade Felix, mein Jüngster, der hat nach dem ersten Semester dann nochmal umgetwitcht. Was dann auch die Persönlichkeit zu
Auch
sagen, ich
okay,
twitch um
ja.
oder ich breche ab und fange neu an, weil das ist mein Leben.
Ja.
Die Persönlichkeit hast du sonst nicht. Und das sind eben alles so Sachen, was das Auslandsjahr so wertvoll macht.
Ja, und man muss dazu sagen, diese Ausbildungsstätte, die ich hatte, die hatte als, also als, deswegen taten sie sich wahrscheinlich auch so schwer, eine Ausbildung zu, eine Ausbilder oder eine Ausbilderin, ne, eine, jemand, der dort eine Ausbildung macht, zu finden, so, weil sie als Voraussetzung hatten, dass man Lateinamerika kennt. Und das war eine Voraussetzung als Ausbildungsstelle. Das musst du dir auch mal vorstellen, was natürlich sehr hochgegriffen ist. Aber so wichtig war das für die, dass man das Land und die Leute kennt, weil du sonst nicht, sonst kannst du dich beraten. Und das ist bei jedem Job, den ich hier irgendwie angefangen habe, ist das immer Voraussetzung gewesen, mein Reisen. Das war immer Voraussetzung, dass man im Ausland war.
Ja, das kann ich dir bestätigen. Ich bin seit fast 30 Jahren jetzt Verkäufer. Und das Entscheidende ist immer, und so ist es ja bei dir, das Authentische. Und authentisch bist du, wenn du weißt, wovon du redest.
Das stimmt.
Wenn unsere Highschool-Schüler zurückkommen, ist auch dieser bemerkenswerte Satz. Wir hatten immer den Eindruck, die Lehrer wussten, wovon sie sprechen.
Ja.
Ist das sehr herrlich, diese
Ja.
Aussage.
Ja.
Also ich mache unseren Lehrern ja keine Vorwürfe, weil das hängt ja auch mit der Ausbildung zusammen. Aber nee, aber ich muss auch sagen, das, was du von der Ausbildung gerade erzählt hast, unheimlich spannend und die Möglichkeiten, die du hattest,
Ja.
weil du eben die Voraussetzungen erfüllt hast,
Ja.
da hattest du schon eine wunderbare Ausbildungsstelle, denke ich mal, ne?
Aber definitiv. Also wie gesagt, ich war in Belize durch die Arbeit, ich war in Kuba durch die Arbeit. Also da war wirklich viel einfach auch Sponsoring und was heißt Sponsoring? Aber ich hatte sehr viel Glück und sehr viel ja, Unterstützung natürlich auch. Und das war sehr schön, weil ich zum Schluss einfach in meinem Lebenslauf natürlich jetzt auch alle Länder einfach habe, in denen ich schon mal war, weil das zum Schluss ist das, was mich am Markt ausmacht und meine Erfahrung einfach. Und das hat
Ja,
einfach mit Guatemala begonnen, ja.
jetzt warst du etwa Deutsch wieder.
Ja.
Ich hatte Glück. Ich komme damit nie richtig klar. Das ist genauso, wenn die dann im
ja.
Nachhinein sagen, von meinen Söhnen mittlerweile Weltbürger, ja, ihr hattet auch Glück. Ich habe gesagt, wir hatten kein Glück, wir haben gute Entscheidungen getroffen. Und du hast ganz einfach die Voraussetzung erfüllt, dankbar auch deinen Eltern, dass sie dir das ermöglicht
Auf jeden
haben.
Fall.
Und dann sage ich, das Leben ist vorbestimmt. Und
Ja.
da fügt sich natürlich auch
Ja.
einiges. Wenn du mit dir im Reinen bist,
Das
wenn man dann
stimmt.
immer so schön sagt, dir fliegt alles zu, das hat auch was damit zu tun, wenn du mit dir im Reinen bist,
Total.
dann, und dann
Ja.
funktioniert das. Das ist ja hier,
Das
was ihr mit
stimmt.
euren WeChanger-Reisen
Ja.
macht. Deshalb sind die ja so
Definitiv.
wertvoll, dass man seine Balance findet und dann mal mit sich
Ja.
ins Reine kommt. Das ist ja mit
Das
das
stimmt.
Entscheidende.
Das stimmt.
So, liebe Franzi, Ausbildung vorbei, wie ging es weiter?
Dann stand ich wieder vor dem Weg, was mache ich? Hab dann aber für mich tatsächlich auch beschlossen, dass ich jetzt noch, also ich war es ja, also mir hat das schon gut gefallen, aber irgendwie, ich war eine Person, ne, man muss immer so in Bewegung bleiben. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, okay, hängst du jetzt wirklich noch ein Studium dran, einfach aus Grund dessen, also ein Tourismusstudium, weil du dann mehrere Optionen hast, was du machen kannst. Das heißt, dann hätte ich in den Eventbereich gehen können. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch im Medical Tourism geschrieben, das heißt Medizintourismus, der mich bis heute sehr stark wirklich interessiert. Einfach so viele Bereiche, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Das Studium, wie sage ich das jetzt nett? Ich habe es gemacht. Ich habe es aber, muss ich ehrlich sagen, nicht mit Herzblut gemacht und ich habe es nicht gerne gemacht. Ich habe mich damals ein bisschen geärgert, dass ich nicht auf mich gehört habe, weil ich schon von Anfang an, Schule lag mir nicht, dieses Lernen lag mir einfach nicht. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, warum machst du es, Franzi? Warum? Und ich habe es dann aber durchgezogen. Ich habe meinen Bachelor nicht gefeiert. Ich hatte meinen Bachelor und ich habe schon gearbeitet und ich sehe, so, ja, whatever, ist so cool, ist ein Stück Papier, es interessiert mich nicht, weil die Leute achten nicht auf diesen Bachelor gefühlt. Das habe ich noch nie im Leben, hat mich noch jemand nach meinem Bachelor gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Note ich beim Bachelor hatte. So egal war mir das. Was eigentlich ziemlich tragisch war, weil ich hätte für mich im Nachgang vielleicht hätte Fahrradkette, egal. Man muss dazu sagen, ich habe auch während Covid studiert. Das war auch dann tatsächlich für mich nochmal eine Herausforderung, weil ich alleine gelebt habe und dann natürlich auch nicht so raus konnte, was für mich sehr schlimm war, weil ich ja nicht, es war, ich war es nicht gewohnt, irgendwie in der Wohnung zu sitzen den ganzen Tag. Und habe dann aber Lücken gefunden und habe dann während mein Studium auch so ein bisschen schleifen lassen. Ich habe auch wirklich lange, ich habe alles herausgezogen. Ich habe dann auch mal ein Urlaubssemester und alles gemacht und war einfach dann auch mal auf den Malediven. Ich war 3 Monate in Nepal, solange mein Visum es hergeholt hat. Und habe da einfach so ein bisschen weiter studiert und habe also so ein bisschen nebenbei das gemacht. Für mich war dann eher im Fokus das, was ich erlebe und was ich machen kann in der Zeit, dass ich das Positive draus ziehe und das Studium ist halt da und ich mache es so gut ich kann. Ich muss aber keine Glanznote schreiben. Ich muss es bestehen. Das war so meine Idee. Und ja, und muss ehrlich sagen, Covid habe ich dann zum Schluss sehr gut für mich genutzt. Diese 3 Monate in Nepal war für mich wirklich unglaublich. Gleiche wieder, ich jedes Mal, das sage ich von jedem Land, glaube ich, dass ich noch nie so unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe. Und Nepal ist ein sehr chaotisches Land, aber auch ein sehr, sehr gastfreundliches Land. Und ich glaube tatsächlich noch ein Ticken gastfreundlicher als Guatemala, aber vielleicht auch aufgrund des Covids. Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber muss sozusagen, wir waren 2 Wochen im Nepalgebirge unterwegs, sind in der Annapurna-Region dann, komplett offline. Und auf dem Weg dahin, wir haben wirklich, also ich. Wir haben eine ganze Familie kennengelernt, die uns immer weitergeschickt haben zu ihrer nächsten Familie und die haben uns teilweise ihre Zimmer überlassen, haben uns extra ein TV geholt, weil da irgendwie Fußball gerade lief. Die haben alles für uns gemacht, die haben uns auf Händen getragen und wir waren so dankbar und wir hatten so viel Dankbarkeit auf dieser Reise erfahren. Ich glaube, das ist das Wort, was Nepal prägt, Dankbarkeit. Ich glaube, gut, wenn ich so, was ich manchmal mache, ist, dass ich jede Reise so mit einem Wort beurteile. Und ich glaube, Guatemala war Selbstbewusstsein. Nepal war Dankbarkeit, ganz groß. Ja, weil da hatte ich eine geile Zeit. Also wirklich, jede einzelne Begegnung, die ich hatte, ich habe mich nie unwohl gefühlt. Wirklich toll. Und ja, dann hatte ich meinen Bachelor und habe aber während meinem Bachelor tatsächlich schon bei Voyas auch angefangen. Da war ich noch nicht fertig und bin dann sozusagen da wieder eingestiegen. Weil ich für mich beschlossen habe, dass ich das, was ich damals erlebt habe, irgendwie durch Nepal wieder aufgelebt habe. Und dass ich dann mit Nepal auch wieder die Erfahrung gemacht habe, ich möchte anderen Leuten helfen. Nicht im sozialen Bereich, aber genau in diesem Bereich. Und in dem Moment hat auch Huayas tatsächlich ausgeschrieben. Und ich habe mich dann von Nepal noch beworben. Und dann war ich von Nepal wieder da und war im Endeffekt dann, habe ich dann hier angefangen. Mittlerweile 3 Jahre. Sehr glücklich.
Hätten wir uns zu Covid-Zeiten schon gekannt, hätten wir schon einen Podcast gemacht.
Wahrscheinlich, aus Nepal.
Hätte ich dich aus deiner Einsamkeit herausgeholt, in deiner Wohnung.
Ja.
Nepal, was du gerade sagtest, und die Gastfreundschaft, hat mich da erinnert an einen sehr guten Freund, der mittlerweile nach Sri Lanka ausgewandert ist. Mhm. Der hat eine große Weltreise vorher gemacht.
Ja.
Und da hat er vom Irak erzählt, gastfreundlich, friedliebend, ohne Ende. Der sagte, wir waren bei irakischen Familien, die haben uns unser Schlafzimmer zur Verfügung gestellt. Wir wollten es nicht, aber es wäre eine Beleidigung gewesen. Und wo wir dann herzhaft gelacht haben, da sagte, in Irak war ja viel verboten. Mhm. Und da sagte, alles, was so verboten war, Alkohol und dann hier Wasserpfeife oder was weiß ich. Abends, wo dann es dunkel wurde, dann haben die Ziegelsteine aus der Wand gezogen und haben dann die ganzen verbotenen Sachen rausgezogen. Und dann ging die Post ab. Und ein halbes Jahr wird das Land zerbombt. Mhm. Das kannst du nicht vorstellen. Wahnsinn. Der hat fast geweint. Der hat gesagt, so ein Volk zu zerbomben, das ist schon Wahnsinn. Was mich noch interessieren würde, die Malediven, habe ich auch an eins gedacht. Mein Sohn war, wo er noch Kapitän war, war der 3-mal auf Hawaii. Und beim letzten Mal sagte er, es tut mir in der Seele weh, wie Hawaii ist immer so, ich will nicht sagen Traumziel, aber man hat ja immer so Bilder, Hawaii, Surfen und was weiß ich.
Ja.
Wie das verarmt, also wie die Bevölkerung verarmt. Und bei Malediven ist es auch so, wenn manche sagen, ich fahre in Urlaub oder ich fliege in Urlaub und dann sage ich, mein Gott, warum willst du schon wieder auf die Malediven? Das ist immer so ein Wort. Die Malediven, ist das alles so traumhaft oder, das würde mich mal persönlich interessieren, oder ist das jetzt ein Gebiet für den Tourismus? Und dahinter?
So einen ganz krassen Vergleich habe ich nicht, weil ich nicht in den Luxusresorts war. War damals Studentin, Werkstudentin. Mein Budget war begrenzt. Aber wir haben Inselhopping gemacht auf den Local Islands. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde Malediven, glaube ich, nie anders besuchen. Also ich würde niemals einen Fuß in diese Luxusunterkünfte setzen, weil das ist für mich Show. Und ich reise nicht, um eine Show zu erleben. Ich reise, um wirklich Menschen auch kennenzulernen und die Kultur. Und wir waren auf Folido und wir waren auf, wie heißt es, fällt mir nicht mehr ein, zweite Insel, auf Male auf jeden Fall noch. Und ich muss sagen, also ich hatte eine geile Zeit. Also in einem Airbnb gelebt und der war Inder und ich war mit einem Kumpel dort, der kam aus Indien und wir waren praktisch, die konnten sich auch unterhalten, was ja praktisch war. aber der hat für uns dann Fisch gebraten, so wie wir ihn wollten. Der hat uns, hat kein Menü gehabt, also keine Speisekarte, er war kein Restaurant, aber er meinte so, hey, wollt ihr irgendwas essen oder so? Und wir so, hast du irgendwas zum Abendessen? Was wollt ihr denn? Hast du einen Fisch irgendwie? Keine Ahnung. Ja, logisch, mache ich euch. Na, also es war wirklich ganz entspannt. Aber man muss natürlich schon dazu sagen, auf den Local Islands ist es natürlich schon auch Armut. Nicht jetzt so wie jetzt mit Zelten oder Ähnliches. Das ist eher, habe ich in Indien viel gesehen. Aber auf den Malediven ist es halt einfach sehr runtergekommen auch einfach. Das heißt, die haben einfache Verhältnisse. Die Kids haben nichts zu tun. Die fahren den ganzen Tag als Beschäftigung mit ihrem Rad und mit ihrem Roller über die Insel rumdumm. Also man sieht, wenn du da sitzt, wirklich also die kreisen den ganzen Tag über die Insel. Aber an sich ist das schön. Also es gibt halt auf der ganzen Insel an sich offiziell keinen Alkohol. Das heißt, auch das ist natürlich, zieht jetzt nicht die Touristen an. Ich fand es schön. Also ich muss sagen, wir hatten gute Begegnungen wieder, haben uns da auch, was mich halt immer interessiert ist, so sind so die Hintergründe. Da war auch zum Beispiel ein Gefängnis und wir haben da natürlich uns mit Locals unterhalten. Wer ist denn in den Malediven? Wer geht denn da ins Gefängnis? Und dann tatsächlich haben sie uns dann erzählt, dass es irgendwie auf Alkoholbesitz 6 Jahre gibt und viele Drogenabhängige, weil einfach nichts zu tun ist. Einem ist langweilig. Also es ist ein paradiesisches Land, was man so kennt, aber im Hintergrund ganz, ganz viele Probleme natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz unglaublich nette Leute. Also wirklich, also sehr Ja, also wie so zuvorkommen, einfach, dass er uns Fisch macht, so wie wir ihn wollen. Das, ne, und auch wunderschöne Strände. Und wir hatten auch dann auf einer kleineren Insel, die war noch kleiner, da war ein Hotel offen und ein Restaurant. Mehr war da nicht offen zu der Zeit. Und da waren 5 Touristen auf dieser Insel. Und ich hatte den ganzen Tag, habe ich mein Zeug auf dem Strand liegen lassen und bin 3 Stunden im Wasser untergetaucht und habe geschnorchelt. Das ist für mich wie Meditation. Und ich hatte nie Sorge, dass mein Zeug weg ist. Und im Restaurant war auch witzig, das Restaurant war ein Restaurant, das war. Hätte man so, glaube ich, nicht erkannt als Restaurant. Es waren halt irgendwie ein paar Plastikstühle draußen und ein Plastiktisch. Und es gab irgendwie 5 Sachen und da ist halt jeden Abend gegessen. Aber es war geil. Es war cool.
Das Wort, was mir gut gefallen hat, ich nehme an keiner Show teil.
Ja. Und das,
Das bringt
ja.
das wahrscheinlich auf den Punkt.
Ja.
Das
Also da
ist.
versuche ich schon sehr stark darauf zu achten, auch, dass man halt wirklich authentische Sachen erlebt und nicht Sachen, die jeder erlebt und jeder macht, sondern auch, dass man wirklich mal ein bisschen abseits ist. Und wann ist man abseits, wenn man mit den Locals spricht?
Ja, wie gesagt, mein Sohn
Ja.
wohnt ja auch schon 10 Jahre in England. Ich sage, ich habe
Ja.
den Big Ben gesehen in London. London
Ja.
interessiert mich nicht. Ich habe Weihnachten in London erlebt,
Ja.
das sollte man mal erleben, weil
Ja.
das ist Wahnsinn. Aber ansonsten, es ist ja wirklich dann
Mhm.
mal mit auf die Bauernhöfe gehen, mit den
Ja.
Leuten reden. Das ist ja das Schöne. Was mir aber gerade eingefallen ist, vielleicht mal ganz kurz, du bist ja die Freiwilligenspezialistin und ihr habt ja jetzt Nepal neu im Programm, richtig? Vielleicht sagst du mal ganz kurz was, weil Nepal ist auch so irgendwie so ein Sehnsuchtsort. Sicherlich haben wir dort Interessenten, aber dass du vielleicht mal kurz was zu Nepal sagst, was man dort machen kann, wie lange die Dauer ist, das vielleicht mal ganz kurz. Wenn ich
Ja.
dich schon hier beim Podcast habe, muss ich das natürlich nutzen.
Das stimmt. Also an sich, Nepal kann man wirklich lange machen. Man muss dazu sagen, das ist aber ein Land, das nicht Beach-Tourismus ist, logischerweise. Es ist aber unglaublich kulturreich. Dort ist Buddha geboren angeblich. Es gibt ganz viele Tempel. Es ist unglaublich religiös. Also Hinduismus, Buddhismus sind da sehr, sehr stark, was ich sehr faszinierend finde, weil die Tempel einfach wunderschön sind. Man hat kleine Städtchen. Du hast Kathmandu als Riesenstadt. Das ist auch eine sehr chaotische Stadt, aber eine sehr schöne Stadt. Aber auch die dreckigste Stadt, die ich bisher gesehen habe, muss man dazu sagen, außerhalb von Kathmandu, wo die Touristen meistens nicht so hinkommen. Aber eine sehr faszinierende Stadt. Man hat die Annapurna-Region, man hat die ganzen Möglichkeiten, Trekkings zu machen. Das ist wirklich, ich glaube, das ist so, was mich am allermeisten fasziniert hat, ist dieses Trekking-Life. Dass man einfach mal so auf 4000 irgendwie drauf geht und dabei Familien schläft und alles. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Und auch eins meiner Highlights war der Nationalpark Chitwan. Da kann man, also da würde ich jedem empfehlen, keine Jeep-Tour zu machen durch den Nationalpark, sondern eine Walking-Tour. Das heißt, man hat zwei Guides dabei, die einen Bambusstock dabei haben als Verteidigung gegen Nashörner und Bären und Tiger. Und man läuft dann mit denen durch den Nationalpark und man sieht wirklich ganz nah, ganz hautnah, ganz, ganz frei lebend Nashörner, was auch ein bisschen beunruhigend sein kann. Wir haben auch ein Erlebnis mit einem Bär gehabt, das nicht so schön war. Also der war wirklich neben uns und hat uns dann angeschrien und ist noch weggelaufen. Aber das erkennt, da erlebt man, dass man sieht nicht so viel vom Park, aber man erlebt deutlich mehr in der Zeit. Also das war wirklich wunderschön. Haben wir in einem Baumhaus gelebt und alles. An sich kann man bei uns mehrere verschiedene Sachen machen. Also Sozialarbeit, Teaching, die Standards in Anführungszeichen ab 4 Wochen. Man kann aber auch ein Dog-Project machen, also mit dem Dog-Shelter arbeiten, weil die auch ein großes Straßenhundeproblem haben, ab 3 Wochen. Und das beliebteste Projekt ist tatsächlich das Klosterprojekt. Das heißt, beim Klosterprojekt kann man zwei verschiedene Sachen machen. Einmal Karma-Arbeit für sich selber. Das heißt, man ist wirklich, es ist total einzigartig, weil man wirklich in einem Kloster mithilft. Und wirklich Karma-Arbeit bedeutet, ich putze die Böden, ich koche, ich stupp die Toiletten, ich arbeite einfach für die Gesellschaft, um mein Karma aufzustocken. Erlebe natürlich aber auch sehr viel einfach von dem täglichen Leben. Man geht auf Meditationen etc. oder man unterrichtet die Mönche auf Englisch. Das ist natürlich auch möglich. Also man hat da die Wahl bei Klosterarbeit. Und das ist so das beliebteste Projekt eigentlich bis so far, genau. Weil es einfach so was ganz was anderes einfach auch ist.
Ja, das ist nochmal zum
Ja,
Ursprung zurück. Würde
genau.
mich auch sofort reizen. Also, wo du
Ja,
das jetzt gesagt hast,
ja.
also, weil das machst du wahrscheinlich nur einmal im Leben. Und das
Ja,
ist das schön.
ja.
Liebe Zuhörer, eins noch, wenn Sie zugehört haben, du hast wieder das Wort erwähnt, was mich hat sofort wieder erinnert, Kathmandu. Und mein guter Freund, der die Weltreise hat gemacht, hat mir, wir haben uns immer mal getroffen, 1, 2 Stunden, glaube ich, von Kathmandu erzählt. Mit den Bergsteigern. Der hat ein paar Abende war da bei den Bergsteigern, also nicht
Oh,
bei
ja.
den Touristen, die
Ja.
sich das kaufen, sondern wirklich, Er hat gesagt, du hörst dort Geschichten, die sind einzigartig. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn die drüber sprechen, was sie erlebt haben. Also wer dort ist und Freiwilligenarbeit macht, ruhig mal Kathmandu aufsuchen, weil das sind wahrscheinlich die Gespräche, die euch vielleicht wieder erden. Und ja, das ist das, was das alles so wertvoll macht. So, Franzi, Nepal gestreift, nehmen wir ja mit auf in unser Programm, in unseren Beratungen. Die Zeit läuft. Du bist jetzt bei Weers. Vielleicht sagst du noch was kurz zu deiner Tätigkeit, was die Arbeit so wertvoll für dich macht, womit du deine Kunden bereicherst, unsere Teilnehmer und ja, vielleicht da noch mal kurz was und dann können wir die Sache abschließen.
Also was ich mache, ist generell, ich leite zwar den Servicebereich, habe nicht mehr so viel Kundenkontakt, sondern bin eher im Hintergrund tätig. Aber wenn ich Kundenkontakt habe, vor allem mit den Weight-Changer-Teilnehmern, das ist ja noch den Bereich, den ich selber für mich habe, fasziniert mich das unglaublich, weil ich halt sehe, wie die Arbeit, die ich mache, die Voyas macht, einfach die Menschen nachhaltig beeinflusst. Zum Positiven. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Feedbackbögen von letzten Mal auch wieder bekommen, wo wieder drin steht, dass man einfach einen Neustart hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist auf Reset gedrückt, dass man das Gefühl hat, man hat die wirklich extreme gute Freunde kennengelernt, mit denen man alles teilen kann. Das ist für uns auch so wichtig, dass man da auch einfach, ja, was Gutes tut, aber was Gutes für die Gesellschaft tut, dass man wirklich auch die Leute oder auch wenn es ein 18-Jähriger ist, die eine Freiwilligenarbeit macht, wenn ich dir einmal erkläre, wie ein Check-in funktioniert oder na, wie die Welt funktioniert, dann ist das was, was sie nachhaltig prägt. Dann ist das was, was sie sich immer erinnert. Ah, das habe ich ja damals gelernt, das weiß ich ja von damals. Das sind Sachen teilweise, die sind das, wo sie das erste Mal hören und wir sie nachhaltig einfach prägen und beeinflussen können. Und das ist das, was bei mir damals passiert ist und das wünsche ich jedem, der mit Wayers unterwegs ist, weil das einfach ein Geschenk ist, das man so nicht woanders erleben kann und ja, nicht kann. Punkt.
Ja, vielleicht muss ich eins sagen, liebe Zuhörer, wir haben ja Weers in den letzten Jahren als sehr innovativ, kreativ erlebt. Und wir haben ja auch immer unsere Visionen, weil wir lassen uns immer davon leiten. Das Auslandsjahr, der Auslandsaufenthalt ist für uns immer ein Werkzeug zur Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeit ist das A und O, gerade auch in der Zukunft. KI wird den Arbeitsmarkt radikal verändern. Und da ist es wichtig, eine Persönlichkeit zu haben, so schon wie die Franzi das im Vorfeld sagte, beziehungsweise in unserem Gespräch. Und gerade die WeChanger-Reisen, beziehungsweise ihr habt ja jetzt noch ein paar neue Produkte, mit denen wir uns werden beschäftigen. Liebe Zuhörer, ganz einfach auch mal zur Beratung kommen, weil wir haben jetzt auch sehr, sehr interessante Kombinationen entwickelt, entworfen, weil gerade so eine WeChanger-Reise ist 12 Tage. Dass man das dann auch im Anschluss alles anwenden kann. Und es ist schade, ich will jetzt nicht sagen, dass Franzi in die zweite Reihe gerückt ist, sie ist ja nach oben gerückt, aber auch die anderen Beraterinnen, Berater, ich hatte gestern euren Sascha am Telefon, das ist alles Lebensfreude.
Das stimmt.
Also das ist, wo man eben gerne mal sich unterhält, telefoniert, da ist keine Missgunst, kein Neid, nichts Negatives. Also irgendwie alle ein bisschen Ausland geprägt. Aus dem Grund, Franzi, bin ich dankbar, dass wir euch haben. Liebe
Gleichfalls.
Zuhörer, ich hoffe, es war für Sie viel dabei, wie sich Franzi so entwickelt hat. Jeder muss natürlich seinen eigenen Weg finden, aber wenn er eine Basis hat mit Auslandsjahr, Auslandsaufenthalten, wird er sicherlich leichter fallen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und Franzi, du kennst uns ja, die letzten Worte. Zum Sonntag gehören natürlich dir.
Perfekt.
Wohl formuliert, ich übergebe dir dich.
Perfekt. Also danke erstmal, dass ich wieder dabei sein durfte und dass ich ein bisschen mehr Privates dieses Mal teilen durfte. Und was mir ganz her am Herzen liegt, ist einfach, macht es und lasst euch aber nicht beeinflussen. Das ist für mich das A und O. Egal in welchem Land ihr seid, wo ihr hinreisen wollt, lasst euch nicht von den Social Media beeinflussen, lasst euch nicht von den Webseiten beeinflussen, macht euch wirklich einen Blick von euch selber, über die Menschen, über das Land, weil es oftmals einfach leider sehr viele Vorurteile gibt, die nicht unbedingt zutreffen. Also die vielleicht auf 1% der Bevölkerung zutreffen, was in Deutschland genauso ist. Von dem her macht euch da euer eigenes Bild, seid offen, geht mit offenen Augen durchs Leben Und ihr werdet sehen, es lohnt sich auf jeden Fall, den Weg ins Ausland zu gehen. Und man wird so viel, man hat so viel Bereicherung in in jedem Bereich seines Lebens. Von dem her, ja, das wünsche ich euch. Und damit bedanke ich mich und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und einen wunderschönen Sommer.
In diesem Sinne, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich, lassen Sie sich gut gehen. Tschüss.
Tschüss, danke.